Ermutigung von Jesus, so heißt unsere Reihe, die wir jetzt kurz haben, bevor es dann weitergeht mit einer ganz neuen, auch ganz spannenden Reihe. Und in dieser Reihe Ermutigung von Jesus geht es heute um den Ausspruch, folge mir nach. Letztes Mal haben wir schon von Esther eine Heilungsgeschichte gehört, die blutflüssige Frau, ihr erinnert euch. Und heute geht es um einen Mann, damit auch die Männer unter uns nicht zu kurz kommen. Folge mir nach. Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 5. Wir fangen an mit dem Bibeltext und gehen dann nochmal ein bisschen, machen dann eine Reise ins Heilige Land, eine kleine Reise. Ich lese vor aus Lukas 5, ab Vers 27. Nach diesen Ereignissen ging Jesus wieder aus der Ortschaft hinaus. Da fiel sein Blick auf einen Zolleintreiber namens Levi. Der saß an der Zollstelle. Zu ihm sagte er, folge mir nach. Und der stand auf, ließ alles stehen und liegen und wurde ein Nachfolger von Jesus. Da veranstaltete Levi in seinem Haus ein Festessen für Jesus. Eine große Menge von Zolleintreibern und anderen Leuten, die mit ihnen zu tun hatten, saß dort mit am Tisch. Da beschwerten sich die Pharisäer und die Theologen bei den Schülern von Jesus mit den Worten, »Was soll das? Ihr setzt euch mit den Zolleintreibern und den Leuten, die mit ihrer ganzen Lebensweise gegen Gottes Gebote verstoßen, an einen Tisch?« Da gab ihnen Jesus diese Antwort, »Nicht die brauchen einen Arzt, die sowieso gesund sind, sondern die, denen es schlecht geht. Ich bin nicht in diese Welt gekommen, um die Gerechten dazu aufzurufen, sich Gott zuzuwenden, sondern die Menschen, die gegen Gottes Gebote verstoßen.« Die Begegnung, die Lukas hier schildert, findet in Kapernaum statt, wie schon letztes Mal auch die Heilung der Frau. Die Frage ist, wie kam er in diese Ortschaft, wie Lukas das hier erwähnt? Das will ich euch kurz schildern, bevor wir uns dann die Begegnung zwischen Levi und Jesus näher anschauen. Jesus war ja eigentlich in Bethlehem geboren, dann hat er die meiste Zeit seines Lebens in Nazareth gelebt. Und dann eines Tages, so beschreibt es Lukas, wanderte Jesus vom Bergland hinunter nach Kapernaum, einer Ortschaft in Galiläa. Als Kind dachte ich, Kapernaum heißt Kapernaum. Vielleicht ist euch das auch so gegangen, so im Konfirmandenunterricht, dann liest man da Texte vor und liest dann Kapernaum, weil woher soll man auch wissen, dass das Kapernaum heißt? Mittlerweile bin ich natürlich schlauer, es heißt Kapernaum und ich weiß sogar, dass es eigentlich heißt das Kaff von Nahum. Ich komme auch aus einem Kaff, von daher finde ich das toll, das Kaff von Nahum, Kfar Nahum, Kapernaum. Und dort gefiel es dem ehemaligen Dorfjungen Jesus anscheinend sehr gut, denn Kapernaum war wesentlich größer als Nazareth, wo er ja die längste Zeit gewohnt hatte. Es war schöner, es hatte Seeblick und eine Uferpromenade. Jesus machte Kapernaum zu seiner neuen Heimat und zog in eine WG. Eine WG mit Petrus, mit der Frau von Petrus, der Schwiegermutter von Petrus. Es war eine coole WG. Und ich habe noch vergessen, Andreas, der Bruder von Jesus, der hat auch da gelebt. Und wahrscheinlich eine ganze Reihe von Kindern und Haustieren. Ich glaube, ihr habt langsam ein Bild vor Augen. Das war so eine richtige Villa Kunterbunt. Aber ich denke, zumindest Jesus, wenn vielleicht auch nicht immer Petrus, hatte hier gut lachen mit der Schwiegermutter. Denn die war ja spätestens seit ihrer Heilung durch Jesus der größte Fan von ihm. Kapernaum also war ein ansehnliches Städtchen, hatte eine schöne Synagoge, eine römische Garnison etwas außerhalb. Die Soldaten hatten ihr eigenes Badehaus. Ich weiß nicht, ob das auch geöffnet wurde für die Leute aus der Stadt, wahrscheinlich nicht. Was aber geöffnet wurde oder was die Leute öffnen mussten, waren ihre Geldbeutel, und zwar für die Römer, für Herodes Antipas, um genauer zu sein. Da gab es nämlich eine Zollstelle von Herodes Antipas. Das war einer der Söhne von Herodes dem Großen. Der hat im Auftrag der Römer Galiläa verwaltet und durfte auch Zinsen und Steuern erheben. Und eine Nebenbemerkung noch, da in Kapernaum ja Soldaten stationiert waren, römische Soldaten, wahrscheinlich eine Hilfstruppe, eine Söldnertruppe aus Galliern und aus Germanen, ist es möglich, dass Jesus schon einen unserer Vorfahren getroffen hat, einen Germanen oder einen Deutschen. Aber das nur nebenbei. Bevor wir uns jetzt näher reinstürzen in die Begegnung zwischen Levi und Jesus und was da eigentlich so abgelaufen ist, möchte ich euch ein paar Bilder zeigen. Herr Christoph hat es ja schon, oder ihr beide habt es schon hier an die Wand geworfen. Das ist erstmal eine Karte natürlich vom Heiligen Land. Das große Gewässer da unten ist das Tote Meer. Und wenn man etwas nördlich geht vom Toten Meer, so eine kleine Pfütze, das ist der See Genezareth. So klein ist der allerdings gar nicht. 20 Kilometer lang ungefähr. Oder 20 Quadratkilometer groß, so war es. Ja. Aber es ist jedenfalls ein schöner See. Und da spielt unsere Geschichte, nämlich am Nordende, das sehen wir im nächsten Bild. Genau, am Nordende, da liegt Kapernaum und noch ein Bild weiter sehen wir eine Luftaufnahme von Kapernaum. Manche von euch sind schon da gewesen. Noch eins weiter. Es wird immer schöner und wir kommen immer näher. Da zoomen wir uns ran. Auf Kapernaum, so wie es heute aussieht. Natürlich sehen viele Orte nicht mehr so aus wie zur Zeit von Jesus. Im Fall von Kapernaum ist es auf alle Fälle so. Und jetzt betreten wir Kapernaum, das Dorf von Jesus. Jetzt gleich. Ja, da steht Kapernaum, die Stadt von Jesus. Wenn wir hineingehen, dann sehen wir, dass aus der Stadt nicht mehr viel oder dass von der Stadt nicht mehr viel übrig ist. Das ist erstaunlich, weil viele Städte, mit denen Jesus zu tun hatte, zum Beispiel Bethlehem, Nazareth, auch Jerusalem, die stehen ja noch. Die haben sich natürlich verändert, sind größer geworden. Aber Kapernaum ist eine der wenigen Städte, die nicht mehr steht. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass Jesus damals Kapernaum ja verflucht, will ich nicht sagen, hat, aber er hat gesagt, also weh dir Kapernaum, weh dir Korazin, weh dir Bethsaida, ihr habt nicht auf mich gehört, obwohl ich so lange bei euch gewesen bin. Und das sind auch genau die Städte, die heute eben in Schutt und Asche liegen. Aber man kann auch einiges sehen. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Da sehen wir eine alte Ölpresse oder Olivenpresse. Im Hintergrund das Haus der Franziskaner. Und hier werfen wir einen Blick im nächsten Bild, danke, auf die Stadt, wie sie mal ausgesehen haben mag. Und wahrscheinlich, ihr seht es schon, können sich nur Archäologen vorstellen, was man da in dem Gerümpel nun alles sehen kann. Aber ihr seht da noch eine Struktur, die steht. Das ist nämlich die schöne Synagoge von Kapernaum. Im nächsten Bild gehen wir nochmal rein. Da neben der Synagoge, diese schwarzen Steine unterhalb, das ist die Synagoge, die Jesus auch betreten hat. Die weiße Synagoge oben drüber ist ein bisschen später, aber die untere, diese Basaltsteine, diese grauen, das sind noch Reste von der Synagoge, in der Jesus auch gewesen ist. Im nächsten Bild schauen wir uns nochmal eben die Nachfolgersynagoge an, die auch recht groß und schön war. Zumindest kann man das noch so erahnen. So sah die damals aus. Das sehen wir dann noch ein Bild weiter. Also ein Riesenteil. Und so ungefähr sah auch die Synagoge zur Zeit von Jesus aus. Kapernaum, eine Stadt von Welt in Galiläa. Im nächsten Bild sehen wir noch ein paar Steine aus der Synagoge, ein zweiter noch auch. Und dann gehen wir nochmal weiter, werfen noch einen Blick auf Kapernaum und dann habe ich jetzt noch ein Bild, wie es damals auch aussah, damit wir es ungefähr vorstellen können. So, da seht ihr nochmal das große Gebäude, das ist wieder die Synagoge. Ihr seht den See Genezareth, also Kapernaum lag tatsächlich am See Genezareth, hatte vielleicht eine Uferpromenade, war aber auch natürlich vom Fischfang bestimmt. Es gab da viele Fischer und natürlich auch die erste Gemeinde um Jesus hat sich da versammelt, getroffen. Im nächsten Bild sehen wir ein UFO, das dann in den 70er Jahren gelandet ist. Das ist natürlich kein UFO, aber ich denke immer an UFO, wenn ich das Bild sehe. Das ist eine Kirche. Eine katholische Kirche und die ahmt in ihrer Struktur ein Haus nach, was darunter liegt. Jetzt gehen wir mal rein in das UFO und dann sehen wir nämlich, dass es doch eine Kirche ist. Und da kann man einen Blick runterwerfen in die Ausgrabung. Das sehen wir im nächsten Bild. Und jetzt sehen wir die noch einmal ein bisschen besser. Da sehen wir so eine Struktur. Mit viel Fantasie kann man feststellen, dass sie achteckig ist. Das ist nämlich das, was vom Haus von Petrus noch übrig geblieben ist, als von dieser wunderbaren Villa Kunterbunt, von der WG, in der Jesus mit Petrus und der Schwiegermutter und der Frau und Andreas und den Kindern und so gelebt hat. Im nächsten Bild, noch ein zweiter bitte. Da sehen wir, wie das Haus früher ausgesehen hat. Und im Laufe der Zeit, das hat man durch Ausgrabung festgestellt, ist dieses Haus mit vielen Innenhöfen, so wie es damals im Orient üblich war. Auch heute gibt es solche Häuser noch mit Flachdach natürlich und offenen Innenhöfen. Und die Räume, wie bei uns in Jerusalem im Hospiz auch, sind dann um einen offenen Innenhof gruppiert. Und im Laufe der Zeit wurde dieses Haus immer mehr ausgebaut und zu einer Kirche umfunktioniert. Ja, so kann man sich das nochmal vorstellen. Villa Kunterbunt im Jahr 30 nach Christus. Und im nächsten Bild sehen wir die Uferpromenade oder was davon noch übrig ist. Also Kapernaum war wirklich sehr schön gelegen. Schade, dass es heute nicht mehr steht. Ja, jetzt gehen wir gleich in die Geschichte rein von Levi und Jesus. Im Ganzen, wenn du noch ein Bild weitergehst, noch eins, dann sehen wir nochmal so eine 3D-Darstellung von Kapernaum zur Zeit von Jesus. Ja, und dann, wenn du nochmal zwei Bilder zurückgehst, sorry, aber dann steigen wir ein in die Geschichte. Ja, Jesus geht aus der Stadt raus, aus dem Örtchen raus in Richtung See. Und da er ja so ein echtes Landkind war, naturverbunden, mochte er den See auch. Wenn er ruhig war, er konnte auch sehr stürmisch werden, er mochte die Wellen und vielleicht ist er auch ab und zu geschwommen. Warum nicht? Das erzählen uns die Evangelien nicht, weil sie es nicht als wichtig erachten, aber ich denke, warum nicht? Ja, auf seinem Weg zum See kommt er am Zollamt vorbei. Und das ist da ganz schön dargestellt in dem Bild. Ich glaube, in dem, was wir eben hatten, ist es ein bisschen besser. Da sehen wir, er kommt an so einem Tisch vorbei. Da sitzen zwei Leute, die haben da Geld und da stehen Soldaten daneben. Also das war so das Zollamt des Herodes Antipas. Und da sitzt Levi. Levi ist ein Einheimischer. Sein Vater ist Alpheus, das lesen wir in den Evangelien. Aber Levi arbeitet mit der Besatzungsmacht zusammen, mit den Römern. Und deswegen ist er nicht so angesehen unter seinen eigenen Leuten. Denn er treibt Steuern ein im Auftrag von Herodes, der von den Römern eingesetzt worden ist. Er treibt die Steuern ein von den Fischern, die zum Beispiel gerade mit Mühe und Not ihren Fang einbringen und zum Markt tragen wollen. Von den Kaufleuten, die mit ihren Waren über den See kommen, von der anderen Seite her oder auf ihrer Reise durch Kapernaum kommen. Hinter Levi steht quasi das gesamte römische Imperium. Und deswegen hat er natürlich auch ein paar Soldaten zur Seite, die ihm helfen, falls jemand nicht die Steuern bezahlen möchte. Das hat Levi nicht gerade Sympathien eingebracht. Die Zöllner waren sowieso im Allgemeinen verschrien als habsüchtig. Man hat ihnen nachgesagt, dass sie auch in die eigene Tasche wirtschaften. Also sie knöpfen den Leuten ein bisschen mehr Zollgelder ab, geben einen Teil an den Herodes und behalten aber auch ein bisschen was für sich. Und sie waren für die Leute Verräter, weil sie eben mit den Besatzern zusammenarbeiteten. Und man hat ihnen nachgesagt, die machen für Geld alles. Manche haben die Zöllner, solche Leute wie Levi sogar, als nicht koscher betrachtet, als verflucht, als tabu. Und über Levi werden die Leute sicher nicht anders gedacht haben. Dass Jesus sich nun gerade mit so einem abgibt, könnte man sagen, das ist nicht gerade ein geschickter Schachzug gewesen. Denn kurz vorher ist er in seiner Heimatstadt Nazareth einen Mordanschlag entgangen. Die Leute wollten ihn von der Klippe stürzen. Und in Kapernaum hat er ja einen Gelähmten geheilt. Und die Pharisäer haben ihm vorgeworfen, dass er Gott lästert mit dem, was er da sagt zu dem Gelähmten. Aber es scheint so, als ob Jesus sich über die möglichen Konsequenzen seines Handelns gar keine Gedanken macht. Oder zumindest hindern die Gedanken ihn nicht daran, das zu tun, von dem er genau weiß, dass es in diesem Moment richtig ist. Und von dem er weiß, dass Gott es durch ihn tun will. Nämlich nun diesen Levi zu berufen, ihm zu sagen, folge mir nach, Levi. Folge mir nach, Gott beim Wort nehmen. Ich finde das sehr auffällig, wie Levi reagiert. Mit einer Klarheit, mit einer Unkompliziertheit, mit einer Gradlinigkeit, die seinesgleichen sucht. Es sind nur zwei Worte, die Jesus zu ihm sagt, der geheimnisvolle Rabbi, von dem Levi, denke ich, schon so viel gehört hat. Zwei Worte. Und Levi verlässt alles. Dabei hat er weit mehr zu verlieren gehabt als die anderen Freunde von Jesus, die schon mit ihm gingen, die meistens Fischer waren. Levi war ein wohlhabender Mann. Er war begünstigt vom System. Und wenn er jetzt nun aussteigt, dann hat er später nichts mehr, zu dem er zurückkehren kann. Er kann da nicht plötzlich sagen, sorry, Herodes, kann ich meinen alten Job wieder haben? Das mit Jesus, das hat nicht so geklappt. Levi nimmt Jesus ganz ernst in dem, was er sagt, folge mir. Er denkt sich, vielleicht ruft Jesus mich kein zweites Mal, das ist meine Chance. Es ist so, als habe Jesus oder habe Levi genau auf diesen Zeitpunkt sein ganzes Leben lang gewartet. Da ist nun endlich mal jemand, der ihn achtet, der sich nicht für ihn schämt, dem er nicht egal ist, der nicht an ihm vorbeigeht und woanders hinschaut. der ihn achtet, der ihn ehrt, der ihn würdigt, der ihn lieb hat, der ihn bei sich haben will. Der nicht will, dass Levi sein Leben vergeudet. Wer ist sonst so besorgt um Levis Wohl? Wahrscheinlich keiner. Manche wollten vielleicht Freunde von Levi sein, weil er wohlhabend war und Geld hatte und sie sich Vorteile versprochen haben. Ich denke, das Folge mir von Jesus, das war in diesem Moment für Levi keine Bürde, sondern es war eine Auszeichnung, eine Würdigung von Gott. Es war für Levi der Beginn seiner persönlichen Geschichte mit Gott und der Beginn eines Abenteuers, das weit größer ist als alles, an dem Levi bisher Anteil gehabt hat in seinem Leben. Der Beginn der Freiheit. Ich bewundere das, diese Reaktion, diese Einfachheit und Gradlinigkeit. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei mir? Da ist es eher so, dass ich Nachfolge auch oft als Bürde empfinde. Man muss sich richtig verhalten, das Richtige tun, das Richtige sagen, die rechten Regeln einhalten. Du darfst das nicht, du sollst doch. Und wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns manchmal vielleicht genauso oder anderen von euch hier. Ich habe einmal bei John Eldridge gelesen, dass der christliche Glaube kein Programm ist, so sagt er, das uns zu anständigen Menschen macht. Sondern der christliche Glaube beginnt mit einer Einladung, etwas zu begehren. Was hat sich Levi wohl gewünscht? Und wie ist Jesus darauf eingegangen, auf diese Sehnsucht von Levi? Jesus lädt Levi ein, mit ihm auf eine Reise zu gehen. Und das macht er auch mit uns. Eine Reise hinein in ein Abenteuer, eine Liebesgeschichte, die ein Leben lang währt. Wir können an etwas teilhaben, was größer ist als alles, was wir in unserem Leben zustande bringen können, aus eigener Kraft. Akoluteimoi, sagt Jesus, folge mir. Zwei einfache Worte. Das heißt so viel wie geh mir hinterher, lauf in meinen Fußstapfen. Diese Einladung von Jesus an Levi und auch an uns ist eine lebenslange Berufung. Er möchte uns ganz, das ist der Knackpunkt daran, ganz mit Haut und Haaren und lebenslang. Er will kein Lebensabschnittspartner sein. Jesus geht aber so, dass wir ihm folgen können. Er rennt uns nicht voraus, sodass wir ihn gar nicht mehr sehen oder verschwindet irgendwo um die nächste Ecke. Er geht mit uns und ist uns gleichzeitig aber auch voraus, sodass wir ihm folgen können, seinem Vorbild folgen können. Und wenn wir fallen, dann ist er da, um uns aufzuheben. Er lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht zurück. Levi steht auch auf, aus seinem bisherigen Leben nämlich. Das stand da in unserem Text. Er stand auf und er folgte Jesus. Gott selbst ruft ihn, das spürt er in diesem Moment. Da ist etwas, was ihn lockt. In den Worten von Jesus lockt ihn zugleich auch der Geist Gottes. Und Levi trifft seine Entscheidung. Er lässt los, augenscheinlich ohne Angst vor der ungewissen Zukunft. Kann ich das? Gibt es etwas, aus dem ich vielleicht aufstehen muss, selbst wenn ich schon lange Christ bin? Etwas, das ich verlassen muss, um wirkliches Leben zu finden, Erfüllung, Frieden, Freiheit? Gott gibt mir und gibt dir den Mut und die Kraft dazu. Aber will ich das auch? Das ist eine andere Frage. Und diese Entscheidung kann euch niemand abnehmen. Gott akzeptiert unsere Entscheidung, wie auch immer sie ausfallen wird. Aber sicher ist, wenn wir Jesus hinterherlaufen, wenn wir ihm nicht hinterherlaufen, dann werden wir auch niemals erfahren, was alles aus unserem Leben hätte werden können. Wie frei und zufrieden wir sein könnten. Und was Gott an Wunderbarem für uns vorgesehen hat, was wir nur nicht entdecken können. Es gibt vieles, was Gott für uns hat. Dinge, die nur wir tun können. Einen Platz, den nur wir ausfüllen können. Zu Gottes Ehre und aus Liebe zu ihm. Und ich glaube, dass wir das nur wirklich entdecken können, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet noch Größeres tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Ich habe mich immer gefragt, was das bedeutet, weil wir wären ja schon froh, wenn wir annähernd auch nur an das Beispiel von Jesus rankommen können. Aber ich will das auch ernst nehmen, was Jesus hier sagt. Ich gehe zum Vater, aber ihr werdet noch weit Größeres tun als ich. Also die ganze Kraft Gottes, die steckt in uns, die Auferstehungskraft, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und wir können unendlich viel tun in seiner Kraft. Wie geht es nun weiter mit Levi? Wir haben vorhin im Text gesehen, da veranstaltete Levi in seinem Haus ein Festessen für Jesus. Levi heißt Gott im eigenen Leben willkommen. Er öffnet sein großes Haus, das Haus eines reichen Mannes, den Weinkeller, die Vorratskammer, und er öffnet auch sein Herz. Er gibt quasi eine Party für Jesus. Er lädt seine Freunde dazu ein, damit sie sich mit ihm freuen können, Anteil nehmen können, auch Jesus kennenlernen können, der sein Leben so verändert hat. Und die Freunde, das waren sicherlich Leute so aus seiner, ja, von seiner Kragenweite, auch Zöllner und Leute, die mit Zöllnern zu tun hatten, so beschreiben es die Evangelien. Also Leute, die keine angesehenen Menschen waren, keine Bibelgelehrten vielleicht, die nicht in die gute, fromme Gesellschaft passten, die von anderen schief angesehen wurden, wenn sie in Kapernaum über die Straße gingen, die in der Synagoge vielleicht nicht aufgefordert wurden, eine Lesung zu übernehmen. Was meint ihr, was an diesem Abend da wohl Gesprächsthema war, auf dieser Party mit Levi, seinen Freunden und Jesus? Wahrscheinlich nicht mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool, mein Heimkino, sondern: Mensch Levi, was machst du für Sachen? Wie kannst du deinen Beruf aufgeben? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Warum hast du deinen Job gekündigt? Was sagt denn deine Familie dazu? Oder was ist das für ein Rabbi, dass du wegen ihm all deine Sicherheiten aufgibst? Und vielleicht hat Levi gesagt: Frag ihn doch selbst, er sitzt ja hier. Bestimmt hat Jesus an diesem Abend inmitten von so vielen Leuten, die ihn nicht kannten oder nicht wirklich kannten, nicht gepredigt. Ich denke, er hat mit ihnen gegessen, mit ihnen gelacht, interessiert zugehört, versucht, sie kennenzulernen, auch auf ihre Fragen geantwortet, ein Stück Leben mit ihnen geteilt, was normale Leute eben so machen, wenn sie nicht gerade in der Kirche oder in der Synagoge sitzen. Und alle waren fasziniert von der Art, wie Jesus mit ihnen umging. Authentisch, ehrlich, liebevoll, wirklich und echt interessiert an ihnen. Levi bewundert Jesus, er liebt ihn und er hat ihm viel zu verdanken. Und das dürfen auch all seine Freunde wissen. Er schämt sich da gar nicht für, selbst wenn manche vielleicht ihn für ein bisschen Meschugge halten. Alle sollen erfahren, wie Jesus ist und was er für ihn getan hat. Und deshalb lädt er sie zu dieser Party ein. So sieht Evangelisation aus im ersten Jahrhundert nach Christus. Ein Modell, denke ich, das auch 20 Jahrhunderte später heute immer noch aktuell ist, vielleicht aktueller denn je. Leben teilen und ganz selbstverständlich Jesus mitbringen, wo immer wir auch hingehen. Levi öffnet Jesus nicht nur sein Haus, sondern auch sein Herz und sein ganzes Leben. Es gibt keinen Bereich, der ausgeschlossen ist, wo Jesus außen vor bleiben muss. Und Levi behält Jesus auch nicht eifersüchtig für sich, sondern fängt sofort an, Jesus mit seinen Freunden zu teilen. Auch das imponiert mir, diese Selbstverständlichkeit, mit der Levi Jesus Tür und Tor öffnet und ihn ganz selbstverständlich in alle Bereiche seines Lebens hineinschauen lässt, mit hineinnimmt. Ein gutes Beispiel für uns. Jesus ist nicht nur für die Kirche gut, Jesus ist für das ganze Leben. Und was ist aus Levi geworden? Hat er das denn durchgehalten? Levis zweiter Name, unter dem wir ihn heute kennen, ist eigentlich Matthias, Geschenk Gottes. Vielleicht hat Jesus ihm diesen Namen gegeben. Im Griechischen heißt das Matthäus, der die Geschichte Jesu in seinem Evangelium niedergeschrieben hat. Matthäus, der Apostel, der Freund von Jesus, der ihm überall hin gefolgt ist. Er war bei Jesus auf seinen weiteren Reisen durch Galiläa, durch Samaria, durch Judäa. Er ging mit ihm nach Jerusalem. Er begleitete ihn auf den Weg zum Garten Gethsemane. Levi wurde Zeuge der Kreuzigung und erwartete genauso wie die anderen Freunde verzagt und ängstlich im Obergemach. Was würde nun passieren? Und dann war er außer sich vor Freude, als Jesus mitten in ihre Mitte kam, in dieses Obergemach. Er erlebte die Auferstehung, den Auferstandenen. Er ging mit dem Auferstandenen zum Ölberg und wurde schließlich auch Zeuge, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Da stand er nur mit offenen Augen und offenem Mund und musste irgendwann wieder hinuntersteigen von diesem Berg hinein in die Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit nun scheinbar ohne Jesus. Aber Jesus ist ja mit dabei, in seinem Geist. Levi hatte Gemeinschaft mit den anderen Freunden und Freundinnen von Jesus, die bald Anhänger des neuen Weges genannt wurden und später Christen. Die Kirchenväter berichten über Levi, Matthias, dass er seinen Landsleuten ganz viel von Jesus erzählt hat, dass Jesus der Messias ist. Er konnte es einfach nicht für sich behalten. Also da hat er sich gar nicht geändert. Im Gegenteil, er scheint noch mehr aufgedreht zu haben. Und die Kirchenväter erzählen weiter, dass Levi seine Erlebnisse mit Jesus auch in seinem Evangelium aufgeschrieben hat, bevor er ins Ausland ging. Dann ist er nämlich ins Reich der Parther gegangen. Das war damals Iran, Irak, Syrien, Türkei und noch weiter. Und da hat er wieder von Jesus erzählt. Er ist nicht alleine gegangen. Jesus ist mit ihm gegangen, durch seine Kraft, mit seinem Heiligen Geist. Und dank Levi haben an all diesen Orten Menschen neue Hoffnung und Perspektive gefunden. Sie haben einen Gott kennengelernt, der wirklich zutiefst an ihnen interessiert ist und der sie liebt. Ein Gott, den es damals nirgendwo gab. Nicht in der römischen, nicht in der griechischen, nicht in der parthischen Welt. Ein Gott, der alles für sie loslässt, selbst das eigene Leben. Ich glaube, dass Levi nie bereut hat, dass er sein altes Leben gegen ein neues eingetauscht hat und dass er in die Fußstapfen von Jesus getreten ist. Ich bin ihm dankbar, dass er das gemacht hat, und ich bewundere ihn dafür, denn wegen Leuten wie Levi sind wir heute auch hier. Seine Geschichte ermutigt mich, dass Jesus mit jedem von uns und jeder von uns etwas Großes tun kann. Wir brauchen ihn nur zu bitten, dass wir seine Stimme hören, vielleicht wieder ganz neu, vielleicht auch das erste Mal. Und dass wir erfassen, welche Berufung er für uns hat. Wir brauchen ihn nur zu bitten, dass wir keine Angst haben, ihm unser Herz zu öffnen und unser Leben zur Verfügung zu stellen. Amen.